Inforadio Podcast.
An der ja doch hoch aufgeregten Debatte über Günter Grass hat man gesehen, wie sensibel bestimmte Themen in dieser Gesellschaft noch immer sind. Antisemitismus nicht dulden zu wollen, hat ja eigentlich etwas Gutes, zeichnet diese Gesellschaft ja auch aus. Jedoch ständig danach suchen zu sollen, hat auch etwas Anstrengendes, finden offenbar viele junge Jüdinnen und Juden in Deutschland. Viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund, so sagt man das ja heute. Auch das sicher eine Erklärung dafür, warum sich bei dieser jungen Generation Einstellungen, Haltungen, Sichtweisen ändern. Und dem möchte ich heute nachspüren. Meine Gesprächspartnerin ist Schriftstellerin, verliebt in St. Petersburg, Hochzeit in Jerusalem. Meine weißen Nächte sind ihre schon preisgekrönten Romane. Ich will mich auf zwei andere Bücher von ihr konzentrieren. Lieber Mischa, du bist ein Jude, sozusagen ein Brief an ihren kleinen Sohn über das Judentum. Und ganz neu, Sie können aber gut Deutsch, ein Buch über das Thema Integration von Migranten. Mein Gast ist 1981 in St. Petersburg geboren, wie sie schreibt, 36 Jahre nach der Shoah, also dem Holocaust. 1992 kam sie als sogenannter Kontingentflüchtling mit ihren Eltern nach Deutschland und lebt nun mit ihrem Mann, zwei Kindern und einem serbischen Hund, dem, wie sie sagt, weltweit einzigen, der ein Rabbi ist, in München. Herzlich willkommen, Lena Gorelik.
Vielen Dank.
Ich finde Sie ja interessant, aber warum der Hund ein Rabbi ist, müssen Sie uns erst erklären.
Der Hund, der lebt auf eigenen Wunsch sehr koscher, er isst kein Schweinefleisch, er isst auch nichts Milchiges mit Fleischigem. Das hat er sich selbst so beigebracht. Wir essen beides, sowohl Schwein als auch milchig und fleischig zusammen. Er hat was gegen, ja, sagen wir mal so, die laute Ausübung des christlichen Glaubens in Form von Kirchenglocken und er sitzt auch immer gen Osten und scheint zu beten. Und er sieht aus wie ein Rabbi. Der hat so schwarze Schläfenlocken. Also ich habe eine Freundin, die hat ihn gesehen und hat sofort gesagt, er sieht ja aus wie die Orthodoxen an der Klagemauer.
Wie schön, Sie haben Humor. Jüdischen Humor gab es allerdings schon immer. Und für mich war die Frage, als ich das Buch gelesen habe, Sie kommen jetzt so nach dem Motto daher, seht her, wir gehen mit Judentum eben einfach witzig um.
Ja, humorvoll. Genau, also ich bin natürlich nicht der Meinung, ich hätte den jüdischen Humor erfunden, aber ich finde, dass er in Deutschland sehr lange Zeit gefehlt hat. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich mache, wenn ich zum Beispiel bei Lesungen bin, dass die Leute dann ganz vorsichtig sind und sich nicht sicher sind, ob die jetzt lachen dürfen oder nicht. Und das fand ich zumindest sehr traurig, deswegen dachte ich, vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr davon.
Alles, worüber Juden Witze machen, trifft zu, schreiben sie. Meine Nase sieht eindeutig sonderbar aus. Also wenn Sie jetzt im Iran wären, in Persien, dann würden Sie die sich wahrscheinlich operieren lassen oder eher nicht?
Nö, würde ich
nicht
machen.
Das ist eine ganz große Mode, da geben die Leute ein Schweinegeld aus dafür.
Ach, ich find's eigentlich sympathisch, dass meine Nase anders aussieht als alle anderen Nasen.
Ach, so anders sieht sie noch wieder nicht aus.
Ach ja, schon so ein bisschen. Also ja, Juden erkennen die Nase sofort als jüdisch.
Okay, wir können über Judentum reden, über Integration, aber für Sie sei es um einiges anstrengender, als Jüdin geliebt, denn gehasst zu werden, schreiben Sie. Und als Vorzeige Ausländerin, also wörtlich Tier im Migrantenzoo, wollen Sie schon gar nicht gesehen werden. Wie möchten Sie dann wahrgenommen werden?
Naja, einfach als Mensch mit verschiedenen Facetten. Und zu diesen Facetten gehört sicherlich auch das Judentum und auch die Tatsache, dass ich nicht in Deutschland geboren bin. Aber das sind eben Teile von mir und die machen, ich will das jetzt nicht in Prozentteilen ausdrücken, aber die machen halt einen bestimmten Teil von mir aus. Aber ich bin nicht die, die nur aus Russland gekommen ist und ich bin erst recht nicht die Jüdin und es stört mich einfach, wenn ich auf diese Teile meiner Biografie reduziert werde. Ich bin auch die mit dem Hund oder ich bin die, die gerne Schokolade isst und ich bin die, die immer mit einem Buch vor der Nase rumläuft. Und
was noch?
Ich bin eine gestresste Mutter, ich esse gerne, ich reise gerne, ich hasse arrogante Leute, ich weiß nicht, ich gucke gerne Serien, ich gehe gerne ins Theater. Tausend Dinge, die mich fesseln und wo ich dann den Alltag vergesse.
Was fesselt Sie?
So im Leben im Allgemeinen. Ich würde sagen, in erster Linie fesseln mich Bücher. Ich war schon immer, ich habe mit 4 lesen gelernt und dann war ich immer, wenn meine Eltern gesagt haben, geh an die frische Luft, dann habe ich 2 Bücher mitgenommen, habe mich in die Ecke gesetzt und habe gelesen.
Jetzt mal ein anderes Thema, also einfach nur mal, damit Sie eben nicht nur auf diese beiden Themen, auf die wir natürlich noch zu sprechen kommen, Integration und Judentum reduziert werden. Was halten Sie vom Fall Timoschenko?
Ja, interessant, wie der Westen darauf reagiert, weil ich versuche die Dinge ja auch immer, ich kann sie ja auch immer aus der osteuropäischen, in dem Falle ex-sowjetischen, ukrainischen Seite sehen und ich finde es dann immer interessant zu schauen, wie man von außen so auf Dinge reagiert mit einer Haltung, die, finde ich, sich teilweise nicht versucht hineinzuversetzen in das, was dort tatsächlich stattfindet. Das stelle ich auch beim Thema Russland immer wieder fest, dass man einfach Dinge betrachtet, so als wäre man in Russland genauso weit wie in Deutschland, nur dass man in Deutschland schon viel länger eine Demokratie lebt.
Das heißt also, Sie würden der Ukraine oder auch Russland sozusagen noch so ein bisschen Demokratieentwicklung zubilligen? Oder
genau,
wie sehen
genau.
Sie das in dem Fall?
Also ich glaube einfach, dass...
Aber man muss doch jetzt konkret handeln. Also ich meine, was macht man jetzt?
Naja, aber handeln muss man ja vor Ort. Also es ist natürlich schon richtig, dass der Westen reagiert und kritisiert. Mich stört nur diese Erwartungshaltung. Warum ist es denn nicht so, wie wir uns das vorstellen oder wie es gut wäre für die? Und ich glaube, man muss einfach die Menschen da abholen, wo sie sind. Und die sind noch dabei, Demokratie zu lernen, was man ja auch sehr schön gesehen hat jetzt an den Protesten vor den Wahlen in Russland, dass die Menschen jetzt zum ersten Mal tatsächlich auf die Straße gehen. Das ist ja eine Entwicklung, da hat man ja schon bei den letzten Wahlen gefragt, warum gehen die nicht auf die Straße? Und jetzt sind welche auf die Straße gegangen. Dadurch wurden die Wahlen jetzt trotzdem nicht frei und unabhängig. Aber es ist schon mal ein Fortschritt. Aber diese kleinen Schritte, die muss man den Menschen zulassen und bei diesen kleinen Schritten muss man sie unterstützen, anstatt diese Erwartungshaltung an den Tag zu legen. Die müssten ja schon viele Schritte weiter sein.
Zu Ihrer Literatur. Eine Kollegin hat ja kürzlich in der Welt festgestellt, dass es jetzt viele Autorinnen und Autoren nicht deutscher Herkunftssprache, so sagt man ja heute, gäbe, die in der deutschen Literatur erfolgreich sind, weil sie eben mit einem Pfund wuchern könnten, nämlich einer, wie sie schrieb, an Brüchen, Spannungen und Konflikten reichen Lebensgeschichte. Wörtlich, sie haben etwas zu sagen und sie können es auch sagen. Trifft das Ihr Selbstbild als Autorin?
Ja, schon, würde ich schon sagen. Ich glaube schon, dass diese Brüche, die ich mitgebracht habe und diese Erfahrungen, die auch teilweise durchaus schwierig waren, dass die in einem ganz viel auslösen und die einen in der Selbstentwicklung weiterbringen. Jetzt vielleicht weniger als noch vor ein paar Jahren, aber ich habe meinen ersten Roman veröffentlicht, da war ich 24. Und ich glaube schon, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach mehr erlebt habe als viele meiner deutschen Freunde damals und auch über diese Brüche und diese Selbstfindungsprozesse dann auch schreiben konnte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist jetzt Schreibtalent ist jetzt eine Sache, die hat man oder hat man nicht, unabhängig von dem, was man so erlebt hat. Aber es bringt einen einfach in der Selbstentwicklung weiter.
Sie hätten das Mischa-Buch ja nicht geschrieben, wenn Sie zum Thema Juden in Deutschland nichts sagen wollten. Und ich möchte die für mich zentrale Stelle zitieren. Wir sind eben Juden und leben in Deutschland. Das ist doch nicht so schlimm. Gut, zugegebenermaßen war diesmal anders. Es gab mal Zeiten, da hätte einem nichts Schlimmeres passieren können, als Jude zu sein und in Deutschland zu leben. Aber das ist nun 65 Jahre her. Jetzt lasse ich etwas aus, auf das ich noch zu sprechen komme, und dann schreiben Sie weiter. Ich sage ja nur ganz vorsichtig, dass heute nicht mehr 1945 ist. Das ist eine mathematische Tatsache, an solche halte ich mich. Zitat Ende. Und das meinte ich, als ich anfangs von veränderten Haltungen sprach. Wie würden Sie diese Haltung näher beschreiben?
Naja, einfach das... Also wenn ich jetzt diesen jüdischen Teil von mir nehme, der ja auch wiederum nur ein Teil von mir ist, und über diesen nachdenke, dann ist diese Holocaust-Geschichte und die Shoah eben auch nur ein Teil der jüdischen Identität. Und ich mache daran nicht alles fest und ich interpretiere nicht alles im Rückblick oder im Hinblick auf den Holocaust, sondern ich weiß um ihn und ich trauere um die Menschen, die umgebracht worden sind, aber es ist nicht wie so ein Trichter, durch den ich schaue und dieser Trichter ist der Holocaust, sondern der ist irgendwo, aber es gibt eben auch, was das Thema Judentum angeht, viele andere Facetten und Faktoren, die mich nicht minder interessieren und vor allem mich noch mehr ausmachen.
Ja, zum Beispiel?
Zum Beispiel der jüdische Humor, das ist eher so der Trichter, durch den ich die Welt anschaue. Ich versuche alles mit diesem Humor zu nehmen. Oder die jüdische Familientradition oder die Liebe zur Bildung oder jüdische Kultur.
Die Familie, vor allen Dingen die Mama, die sie ja, nicht sein wollen, oder doch?
Genau, die ich nicht sein will und hoffentlich nicht sein werde. Wobei ich.
Was ist so schlimm daran?
Ach, weil ich ja aus eigener Erfahrung weiß, wie sehr es nervt, wenn man eine jüdische Mama hat, will ich meine Kinder natürlich nicht so nerven, wie ich zeitlebens.
Warum nervt sie?
Weil sie sich permanent um irgendwas Sorgen macht und man ja nicht in so einem sorgenvollen Umfeld sein Leben verbringen möchte. Und weil sie auch einen schwer loslassen kann.
Aber Sie haben natürlich auch, wenn Sie so diese veränderte Haltung zum Ausdruck bringen, ein bisschen Skrupel. Also Verrat an unseren ermordeten Verwandten, schreiben Sie, sei das nicht. Und auch Sie wehren sich natürlich gegen den ewigen Vorwurf, den es ja aus Israel gibt. Also als Opfer, Nachfahren, hätten Sie im Land der Täter Nachfahren nicht zu suchen.
Ja, das halte ich persönlich für einen Blödsinn. Ich kann, was ich natürlich schon mache, ist mir bewusst zu machen, dass ich nun mal eine andere Generation bin und deswegen kann ich mir natürlich nicht anmaßen, Menschen, die zum Beispiel den Holocaust tatsächlich überlebt haben oder deren Eltern umgekommen sind, denen vorzuschreiben, wie sie sich zu fühlen haben oder denen zu sagen, jetzt stellt euch doch bitte nicht so an. Ich kann das alles durchaus verstehen. Ich sage nur, es ist nichts für mich. Die können ja gerne auf ihren gepackten Koffern sitzen oder nach Antisemitismus suchen oder auch sagen, Israel ist mein Land oder auch dort leben oder auch sagen, ich kaufe keine deutschen Produkte, das gibt's ja alles und das ist ja auch deren gutes Recht, das hat nur mit mir nichts zu tun.
Sie haben große Angst, offenbar eine geschichtstragende Jüdin zu sein und zwar so große Angst, dass Sie lieber keine sein wollten, jedenfalls stellen Sie das als Frage.
Ja, ich habe keine Lust für die Katharsis von dem Tätervolk, sage ich jetzt mal.
Also Reinigung oder Läuterung genau. Der Seele der
genau,
Täter.
Genau, zuständig zu sein. Ich habe erlebt das immer wieder bei irgendwelchen Veranstaltungen, nicht immer, aber immer wieder, die irgendwas Jüdisches im Namen tragen, zum Beispiel jüdische Kulturtage, dass dann Menschen kommen, die auch offen zu mir sagen, die sind jetzt nicht wegen mir da und auch nicht um irgendwie eine Lesung aus einem Buch zu hören, sondern weil sie sich besser fühlen, wenn sie auf einer jüdischen Veranstaltung gewesen sind oder wenn sie etwas für die deutsch-jüdische Freundschaft getan haben. Und dafür möchte ich mich nicht vereinnahmen lassen. Ich möchte nicht machen, dass sie sich besser fühlen, weil ihre Eltern irgendwas getan haben. Ich bin dafür nicht zuständig.
Oh, hat uns endlich eine Jüdin die Absolution erteilt. Das war der Satz, den ich ausgelassen hatte vorhin. Und das ist das ja eben, diese Katharsis. Und die beobachten Sie dort, gerade bei den jüdischen Kulturtagen? Also ich meine, man könnte sich ja vorstellen, dass man die auch anderswo in der Gesellschaft besser beobachten könnte.
Naja, anderswo in der Gesellschaft, es geht mir, ich versuche ja, mich im Privaten nicht mit Menschen zu umgeben, von denen ich befürchten müsste, sie benutzen mich ja zu ihrer Seelenreinigung. Deswegen erlebe ich das schon mehr im öffentlichen Raum und ich finde schon, dass diese Menschen sich dann eben bestimmte Punkte suchen und das sind dann irgendwelche organisierten Israel sonst was Reisen oder es sind eben jüdische Kulturtage oder irgendwelche Veranstaltungen in jüdischen Gemeinden. Ich meine, da geht man ja gezielt hin.
Nochmal kurz zu der Angst, geschichtstragende Jüdin zu sein. Ein anderes Zitat. Es tut mir so leid, dass ich dir, also dem Mischa, das nicht ersparen konnte. Du bist ein Jude. Das hört sich so an, als sei Ihnen das eine Last.
Naja, es ist ja alles mit einem Augenzwinkern gesagt.
Ja,
und das ist ja schon, das ist ja auch das Schöne am Judentum. Oder für mich ist das Schöne am Judentum die Ambivalenz und dieses immer alles von zwei Seiten sehen und hin und her überlegen und diese Kultur der Diskussion und der Debatte und des Streits, und dazu gehört auch der innere Streit, was macht es mit mir, ein Jude zu sein, und auch dieser ironische Satz gehört dazu. Ich schreibe ja auch an einer anderen Stelle, etwas Besseres hätte dir nicht passieren können, und diese Ambivalenz und diesen Zwiespalt habe ich ja gerade versucht zu beschreiben.
Da schreiben Sie auch, Juden sind keine bessere Rasse. Also da habe ich erstmal geschluckt, als dieses Wort Rasse auftaucht, aber es war ja klar, wie es gemeint ist.
Ja, es war ja auch so dazu da, dass Sie erstmal schlucken und dann drüber nachdenken.
Aber es ist ja schon schwierig. Also egal, wie man über dieses Thema redet, alles, egal, steht immer unter dem Verdacht, und dabei waren wir ja, das in der deutschen Gesellschaft vorhandene Bedürfnis zu bedienen, nämlich die Geschichte hinter sich zu lassen. Also kann man, soll man freimütig debattieren, und wo sind die Grenzen?
Ich glaube, die Grenzen sind nicht anders, und das ist nämlich der Punkt, als sie auch bei einem anderen Thema liegen. Ja, ich glaube, die Grenzen setzen wir manchmal zu eng, weil wir denken, mit Juden muss man auf eine bestimmte Art umgehen. Und weil man die Grenzen dann so eng setzt, dann entsteht eben auf der anderen Seite, zum Beispiel bei der jüngeren Generation, dann das Gefühl, ich habe keine Lust mehr, ich kann das nicht mehr hören, ich muss aufpassen, ich darf das nicht sagen, ich darf jenes nicht denken, weil wir die Grenzen zu eng setzen. Und ich glaube, die Grenzen müssten beim Menschlichen sein, so wie wir ja auch Grenzen bei anderen Themen haben, und die dürfen beim Judentum nicht enger liegen als woanders.
Aber Sie schreiben zum Beispiel, Sie möchten nicht, dass, wenn Sie in einen Raum kommen, die Leute aufhören, über Michael Friedmann zu lästern.
Genau, das sind mir zum Beispiel zu enge Grenzen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand über Michael Friedmann oder sonst jemand lästert. Genauso wie Sie auch kein Problem haben, wenn Sie irgendwo reinkommen und, weiß ich nicht, über Angela Merkel oder weiß ich nicht wen, jemand Deutschen gelästert wird, dann hören die Leute ja auch nicht auf.
Aber es endet dann womöglich doch eben in dieser Haltung, und da bin ich schon bei Gras, das wird man ja noch sagen dürfen.
Ja, aber man darf doch sagen, dass man Michael Friedmann als Moderator nicht gut findet. Darf man sagen, warum denn nicht?
Ja, klar.
So, ich habe persönlich kein Problem damit.
Wo begegnet Ihnen oder begegnet er Ihnen überhaupt Antisemitismus?
Also mir persönlich ist er selten begegnet. Es gibt schon so, weiß ich nicht, 3, 4 Fälle, an die ich mich erinnere, wo es tatsächlich irgendwie antisemitisch wurde. Aber wie gesagt, ich kann das, glaube ich, an einer, höchstens an 2 Händen abzählen.
Und Sie gehen ja viel auch in Schulen und lesen dort. Begegnet Ihnen Antisemitismus von Muslimen dort?
Ist mir persönlich jetzt nicht begegnet. Damit möchte ich nicht sagen, dass es ihn nicht gibt. Ich glaube, dass es ihn gibt. Ich habe auch solche Geschichten schon von Freunden gehört, dass sie sagen, deren Kinder erzählen, Jude ist auf dem Schulhof ein Schimpfwort. Aber also mir persönlich ist das noch nie begegnet.
Aber wenn wir jetzt bei dem Thema Antisemitismus sind, ich zitiere Sie, die Antisemitismus-Sucher suchen Antisemiten, und da, wo es keine gibt, fahnden sie nach Antisemitismus von Nicht-Antisemiten. Also mir fiele da der eine oder andere Jude ein, dessen ganzes Leben von dieser Antisemitismus-Suche geprägt
mir
war.
Auch.
Und als Jüdin dürfen sie sich davon natürlich distanzieren. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob sie das zu Recht tun. Also ihr habt auch so Vorgänge hier in Brandenburg im Kopf. Da sage ich, hat sie da wirklich recht?
Ich sage ja nicht, es gibt keinen Antisemitismus, aber es gibt trotzdem, also ich weiß noch, ich war mal in einer Runde von Journalisten, wo unter anderem ein jüdischer Journalist war, und es ging darum, welche Zeitung wie israelkritisch oder antisemitisch ist und wo spielt es ineinander rein. Und dann sagte er, guckt euch mal die Überschrift an, wenn man dieses Wort umstellen würde und das danach da und sich ein anderes Bild dazu vorstellen würde, dann wäre es doch ganz klar, dass das antisemitisch ist. Und das ist für mich so eine Antisemitismus-Suche, weil das mit der Realität nichts zu tun hat, aber mit ganz vielen Dingen in seinem Kopf.
Henrik M. Broder bezeichnet Günter Grass als den Prototypen eines gebildeten Antisemiten. Und Sie?
Ich habe ein großes Problem mit dem Gedicht, in Anführungsstrichen, was er geschrieben hat. Ich finde es aber nicht per se antisemitisch. Und ich weiß ich nicht, ob er ein gebildeter Antisemit ist. Er hat ein Gedicht geschrieben, das keines ist. Das heißt, für mich hat er seine Bekanntheit als Literat, als Literatur-Nobelpreisträger benutzt, um etwas Politisches zu sagen. Also er hat da Dinge vermischt und er hat auf eine Weise argumentiert, die nicht stringent ist und hat Dinge ausgelassen und hat vielleicht nicht unbedingt meine politische Meinung getroffen. Und er hat seinen Bekanntheitsgrad für etwas benutzt und er hat auf diesem Klischee, man wird doch mal sagen dürfen, herumgespielt. Aber es war nicht antisemitisch, es richtete sich gegen Israel.
Was ging Ihnen denn da politisch gegen den Strich sozusagen?
Naja, ich fand schon, dass er so ein paar Fakten ein bisschen durcheinander gebracht hat und auch ein bisschen unterschlagen hat, was für eine Gefahr oder was für eine Stimmung im Iran herrscht.
Es ist ja sowieso interessant, warum die deutsche Linke sich eigentlich so, jedenfalls manche, ganz Linke, auf die Seite des Iran stellen. Es hat sogar eine Delegation gegeben, die sich mit Herrn Ahmadinejad hat fotografieren lassen.
Ja, das wundert mich auch immer wieder, diese
Ich meine, da werden
Ausblendung
jeden Tag Leute aufgehängt.
Ja, also finde ich auch, dass da bestimmte Tatsachen ziemlich ausgeblendet werden, sehr erfolgreich.
Ihre Haltung übrigens, nicht ständig für die Politik Israels in Verantwortung genommen werden zu wollen. Also ich meine, das hat schon die Generation Bubis geprägt. Also das ist jetzt nicht neu.
Das ist nicht neu, aber es hat sich, glaube ich, nichts daran geändert oder vieles nicht geändert. Also ich kriege dieselben Fragen, die Herr Bubis vor weiß ich nicht wie vielen Jahren gestellt bekommen hat, die kriege ich ja immer noch gestellt.
Der hat sich immer geärgert, wenn man ihn gefragt hat, was ist denn da schon wieder los in Ihrem Land?
Ich ärgere mich genauso.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Lena Gorelik, Schriftstellerin. Frau Gorelik, zweites Thema, Integration. Sie sind, wie gesagt, 1992 im Alter von 11 Jahren mit ihren Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion, aus St. Petersburg, nach Deutschland gekommen. Und als ich ihr neues Buch »Sie können aber gut Deutsch« las, dachte ich, hat sie offenbar größere Schwierigkeiten damit, Migrantin zu sein, als Jüdin zu sein?
Ich weiß nicht, ob ich größere Schwierigkeiten habe. Ich glaube nur, dass dieses Migrantenthema einfach eine viel größere gesellschaftliche Relevanz hat und diese Diskussion dieses Land ja auch immer wieder seit Jahren umtreibt. Und deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt. Schwierigkeiten habe ich persönlich nicht. Ich habe eher Schwierigkeiten mit den Reaktionen. Also mir persönlich geht's gut damit. Ich finde es eine große Bereicherung für mich selbst, dass ich noch eine andere Kultur kenne und eine andere Sprache. Vielleicht nicht perfekt, aber doch sehr gut spreche.
Ja, Russisch sprechen Sie nicht mehr so gut, das schreiben Sie ja auch. Sie werden manchmal als russisch-jüdische Deutsche bezeichnet und fragen dann, ich zitiere Sie, kann ich nicht deutsch-russisch oder russisch-deutsch oder sonst irgendeine Mischung sein? Welche darf es denn sein?
Muss ich überhaupt mich darauf festlegen? Warum muss ich mich denn darauf festlegen? Warum muss ich überhaupt sagen, wie, in welcher Reihenfolge ich was bin?
Nö. Aber Sie stellen ja die Frage, deshalb wollte ich gerne antworten.
Ich stelle die Frage ja nicht, die Frage wird mir gestellt. Mhm. Und es ist immer so, ich muss mich definieren als irgendwas. Und es wäre schon schön, habe ich immer das Gefühl, wenn ich in erster Linie Deutsche mit russischem Hintergrund wäre. Ich habe zum Beispiel in Kanada gelebt, ich habe auch in Israel gelebt und ich habe da diese Erwartung, mich für irgendwas entscheiden zu müssen oder mich irgendwie definieren zu müssen, habe ich nicht gespürt. Und ich habe viel mit anderen Menschen drüber gesprochen und sie haben die auch nicht gespürt.
Aber wie wird Ihnen diese Erwartung, von der Sie sprechen, denn eigentlich entgegengebracht? Also Sie sagen ja, Sie wollen nicht die Reste Ihres russischen Lebens aufgeben müssen, Zitat, um mich in Deutschland zu Hause zu fühlen. Also wer verlangt das von Ihnen?
Also das verlangen zum Beispiel Menschen, die ich treffe von mir, die dann fragen, egal ob Journalisten oder auch Menschen bei Lesung oder auch mal privat, ja, als was fühlen sie sich denn oder als was fühlst du dich denn? Fühlst du dich denn mehr als Deutsche oder mehr als Russin? Oder auch, ich wurde auch schon mehrmals in Interviews nach Prozentzahlen gefragt. Aber sie fühlen sich schon in ihrem Alltag als Deutsche, oder? Mit so einer, also diese Oder-Nachfrage ist ja schon eine, die ein Ja erwartet.
Sie sprechen aber gut Deutsch. Diesen Satz haben Sie ja oft gehört. Sie wollen aber, ich zitiere wieder, nicht bestaunt und auch nicht bewundert werden für etwas, das für mich so selbstverständlich ist. Da kann ich nur sagen, ja, für Sie, aber das ist natürlich der Spracherwerb, das zentrale Problem mangelnder Integration. Und da haben Sie es halt einfach anders gemacht.
Naja, also A, finde ich, kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich finde auch das Spracherwerb das zentrale Problem und auch die zentrale Integrationsbereitschaft ist. Aber ich glaube nicht, dass ich das anders gemacht habe. Ich glaube, wir sehen Menschen, die können vielleicht nicht gut Deutsch und die sehen wir, die nehmen wir viel stärker wahr als die Masse derer, die gut Deutsch können. Die nehmen wir ja gar nicht so wahr, weil sie eben gut Deutsch können. Und ich glaube, dadurch machen wir ein Problem, das da ist, ja, das ich auch nicht verschweigen will, zu einem viel größeren, als es in der Realität tatsächlich ist.
Na, ich glaube schon, dass Sie das anders machen oder gemacht haben als andere. Und vor allen Dingen haben Sie natürlich ganz andere Voraussetzungen. Also Sie schreiben das ja schon, Ihre Großmutter hat Goethes Faust gelesen auf Russisch. Und Sie sind in den Ferien in die Bibliothek gegangen, haben Pippi Langstrumpf gelesen. Das kannten Sie nämlich schon, um Deutsch zu lernen und eben auch deutsche Freunde dann eben haben zu können. Das ist schon was anderes.
Das ist was anderes, aber es gibt ja auch ganz viele Deutsche, die nicht Faust gelesen haben. Und es gibt auch ganz viele Deutsche, Urdeutsche, sage ich jetzt mal, deren Kinder nicht in den Ferien in die Bibliothek gehen. Das ist ja einfach ein Milieuproblem und kein Ausländer-Nicht-Ausländer-Problem.
Das ist richtig, aber vielleicht, und das betonen Sie ja auch, ist es ein Vorteil des jüdischen Bildungsideals, dass, wie Sie schreiben, von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Familie zu Familie, von Gen zu Gen weitergegeben wurde. Mit anderen Worten, das Lernen liegt den Juden im Blut. Als Randbemerkung steht da dann noch, oh je, schon wieder die Gene.
Ja, das ist ja auch so, dass ich damit aufgewachsen bin, so wie andere vielleicht damit aufwachsen, dass Sport wichtig ist und man muss gut im Sport sein, bin ich einfach mit diesem Bildungsideal aufgewachsen. Und ich hatte ein Philharmonie-Abo, da war ich 4 und null Interesse an klassischer Musik, aber wurde trotzdem dahin geschleppt. Und Museen und Bücher etc. Natürlich bringe ich diesen Vorteil mit, aber das ist keine Aussage, die irgendwie mit der Gesellschaft zu tun hat. Es gibt in der deutschen Gesellschaft ein großes Problem zwischen verschiedenen Milieus und dem Problem, dass der Aufstieg in der Bildung, wenn man nicht aus einem akademischen Hintergrund, Elternhintergrund hat, dass der Aufstieg dann schwer ist. Das ist ein strukturelles Bildungsproblem und der hat nichts mit dem Thema Migration zu tun. Oder er wirkt sich darauf aus, aber das Problem kommt woanders her.
Also Zustimmung, dass Sie sagen, das ist ein soziales Problem, das haben Studien ja auch belegt, aber andererseits ist es ja so, dass man sich ja fragen kann, beispielsweise, warum haben 7 Millionen Juden, die in Israel leben, ein Bruttosozialprodukt oder erwirtschaften ein Bruttosozialprodukt, das dem gesamten ihnen umgebenden Raum entspricht? Das hat schon mit der Bildungstradition
natürlich zu tun. Natürlich hat das mit der Bildungstradition zu tun.
Das ist ein kulturelles Problem.
Ja, natürlich, da kann ich Ihnen jetzt zustimmen, aber widerspricht das in irgendeiner Weise dem, was ich gesagt habe?
Sie schreiben, Sie fänden es unmenschlich, den Wert eines Menschen aus einem anderen Land ausschließlich an seinem Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes zu messen. Also klassische Einwanderungsländer, Sie haben Kanada erwähnt, machen im Grunde genau das. Die suchen sich ganz gezielt aus, wen sie in das Land einwandern lassen. Und meine Frage ist jetzt, ist das möglicherweise der Grund, warum sie in diesen Ländern etwas erreichen, was sie ja auch für Deutschland einfordern, nämlich Akzeptanz?
Nein, ich glaube schon, dass es nicht der einzige Grund ist. Ich glaube, dass in Kanada die Haltung einfach eine andere ist. Und wenn man, also so habe ich das zumindest in Kanada erlebt, die Haltung ist nicht, du kommst her und du wirst jetzt bitte Kanadier und du benimmst dich jetzt bitte so, wie Kanadier benehmen. Und das ist eine Haltung, die es in Deutschland durchaus gibt, ja, nicht durchgehend natürlich, aber es gibt die. Und diese Haltung, das ist nichts, was mit dem Beitrag der Zuwanderer zum Bruttosozialprodukt zu tun hat.
Naja, es ist natürlich schon ein anderer Sozialstatus, der sich da jeweils begegnet. Und das ist möglicherweise, da beharre ich drauf, ein Grund dafür, dass es hier vielleicht weniger Akzeptanz gibt als in solchen klassischen Einwanderungsländern wie in Kanada und wie in den USA.
Ach, das glaube ich nicht, weil ich kenne durchaus türkische Menschen, die hier perfekt Deutsch sprechen und zum Bruttosozialprodukt beitragen. Gestern habe ich mit einem Architekten gesprochen, der trotzdem immer sagte, dem teilweise komisch begegnet wird, weil er erstmal Türke ist. Und er ist ein bekannter Architekt und er trägt zum Bruttosozialprodukt bei und er spricht, wenn mit Akzent, dann mit einem bayerischen, mit Sicherheit nicht mit einem türkischen, und ist hier geboren und trotzdem begegnet ihm diese Haltung.
Integrationsverweigerung gehe nicht. Da seien Sie sich mit den Sarazins dieses Landes ausnahmsweise sogar einig, schreiben Sie. Und Sie haben für Ihr Buch als Beispiel für Integrationsverweigerung eine Palästinenserfamilie besucht. Welche Schlüsse haben Sie aus diesem Besuch gezogen?
Ich war da jetzt nicht sonderlich überrascht. Es war genau so, wie ich das erwartet habe, nämlich, dass die einfach keinerlei Interesse an diesem Land haben und an den Menschen hier.
Woher kommt das?
Also ich hatte das Gefühl, es kommt aus einer Pragmatik her. Die haben sich unsicher gefühlt, also wollten sie weg und dann sind sie nach Deutschland, weil es nun mal geklappt hat und sie machen hier so ihr Ding. Sie haben nichts gegen Deutschland, sie haben nur auch nichts für Deutschland, so hatte ich das Gefühl. Sie haben einfach kein Interesse, sie verstehen auch nicht, warum sie Interesse haben sollten. Sie machen ihr Ding, sie leben hier und sie leben in ihrer eigenen Familienwelt und alles andere interessiert sie einfach nicht.
Welche Art oder sagen wir mal, welches Maß von Interesse an diesem Land meinen Sie? Also was ist der Kern dann dessen?
Ich finde es sehr schwierig, da jetzt eine Regel festzulegen. So jeder, der integriert ist, muss mindestens 50 Worte und 3 Wortsätze bilden können oder muss mindestens einmal Tatort geguckt haben. Ich glaube, es hat einfach mit einer Offenheit zu tun. Es hat damit zu tun, dass man sagt, zum Beispiel, meine Kinder gehen auf eine deutsche Schule und dort wird Laternenfest gefeiert. Also gehe ich da mit meinem Kind mit der Laterne. Oder ich bin offen Menschen gegenüber. Und wenn es nur das Anlächeln ist, ja, ich laufe nicht an meinen Nachbarn vorbei, sondern ich sag mal Grüß Gott. Und wenn es das einzige Wort ist, das ich kann. Aber einfach so eine Freundlichkeit und Offenheit, die man aber nicht in Regeln festlegen kann. Man kann nicht sagen, so ab jetzt bist du integriert oder ab jetzt bist du kein Integrationsverweigerer. Das hat einfach mit einer Haltung zu tun.
Aber ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, also so diese Forderung, die viele hier spüren, dass sie also sozusagen die Reste ihres bisherigen oder ihrer kulturellen Wurzeln aufgeben sollen, wo ich sie fragte, also wer verlangt das? Da gibt's natürlich schon so ein paar Punkte, wo man sagen kann, natürlich, da sind Grenzen und das sind ja dann auch die Streitpunkte. Also nehmen wir nur den Fall, den es hier in Berlin gegeben hat. Ein anderer ist jetzt an anderer Stelle in Deutschland gerade vor Gericht, dass eine kurdische Familie die Tochter umgebracht hat, weil sie anders leben wollte.
Naja gut, aber das ist natürlich etwas, was einfach das Grundgesetz verletzt. Das ist, also für mich ist das jetzt selbstverständlich, dass Menschen, die hier leben wollen, sich ans Grundgesetz halten müssen.
Aber also Zwangsverheiratung steht auch nicht im Grundgesetz.
Ja, aber Menschenwürde.
Ja, da kann man vieles ableiten, das ist wohl wahr. Frau Gorillix, Sie wollen nicht dankbar sein, dass Sie hier leben dürfen. Das finde ich völlig zu Recht, sagen Sie das, und sage jetzt einfach mal schön, dass es Sie in diesem Land gibt. Sie schreiben immer in diesem Land, obwohl das klingt manchmal so, als würden Sie das so mit 2 Fingern anfassen, wie so ein
ungebrauchtes Taschentuch. Nee, überhaupt nicht. Ich kann problemlos, das können ja viele Deutsche nicht, aber ich kann problemlos sagen, ich liebe dieses Land und ich lebe wahnsinnig gerne in diesem Land und deswegen kritisiere ich es auch. Das macht man ja nur, wenn man jemanden mag und wenn man auch dazugehört. Ich kritisiere zum Beispiel meinen Mann mal, aber ich kritisiere nicht jemanden, den ich nicht kenne oder zu dem ich kein Verhältnis habe.
Aber nur, ich sage das jetzt nicht, dass, weil ich Ihnen suggerieren will, Sie sollen aber bitte schön dankbar sein, sondern es geht nur um historische Wahrheit. Es hat schon erheblichen Druck seiner Zeit aus Israel auf Deutschland gegeben, die Juden aus der Sowjetunion nicht in Deutschland aufzunehmen. Und sie sollten nämlich nach Israel kommen. Und Helmut Kohl hat damals diesem Druck widerstanden, auch mit Unterstützung natürlich der jüdischen Gemeinden hier, die damit eine Chance gesehen haben, dass diese Gemeinden wieder wachsen.
Genau.
Kannten Sie diese historischen Zusammenhänge?
Ja, ich kenne diese historischen Zusammenhänge in- und auswendig. Und ich weiß, dass besonders Heinz Galinski von der jüdischen Gemeinde in Berlin sich sehr dafür eingesetzt hat, weil die jüdischen Gemeinden, man sagt so, kurz vorm Aussterben waren, weil einfach der Großteil der Mitglieder sehr überaltet war und man hatte dann gehofft, die Gemeinden wieder aufleben zu lassen. Und deswegen hat er sich sehr dafür eingesetzt, dass wiederum die Bundesregierung sich dafür einsetzt, dass die Juden aus der Sowjetunion aufgenommen werden.
Sie leben ja auch wieder, die jüdischen Gemeinden haben alle ihre Konflikte, aber gut. Wie halten Sie es eigentlich selber mit der Religion?
Ich bin, würde ich sagen, religiös auf meine sehr eigene Art und Weise. Also ich brauche nicht, um religiös zu sein, eine Synagoge und ich brauche nicht diese Rituale, ich mache das selbst mit Gott aus und bin deswegen auch.
Ihr Mann sei ein besserer Jude als Sie, schreiben Sie dem
Mütter. Ach echt? Das habe ich geschrieben.
Ja, dein Vater ist ein besserer, ja.
Ach ja, das wundert mich jetzt im Nachhinein sehr, aber was man nicht so alles schreibt.
Aha. Aber es stimmt, oder wie? Oder ich meine, sonst hätten Sie ja nicht geschrieben.
Weiß ich jetzt gar nicht. Also er ist jetzt nicht häufiger in einer jüdischen Gemeinde anzutreffen als ich.
Was ist Ihr Lieblingswitz?
Oh Gott, ich habe so viele. Aber einer meiner Lieblingswitze ist der mit dem jüdischen Robinson Crusoe, der auf einer einsamen Insel strandet und dann da lebt, jahrelang und sich auch Synagogen baut und auch sein Jüdischsein weiterlebt. Und dann wird er irgendwann mal nach Jahren gerettet und dann zeigt er seinen Rettern die Insel und hier ist mein Haus und hier esse ich immer. Und hier ist die eine Synagoge und hier ist die andere Synagoge. Und daraufhin gucken die Retter etwas verwirrt und sagen, wozu brauchst du alleine zwei Synagogen? Und dann sagt er, das ist die, in die ich gehe und das ist die, in die gehe ich auf gar keinen Fall.
Frau Gerillig, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute die Schriftstellerin Lena Gorelik. Eine Liste ihrer Bücher finden Sie auf unserer Internetseite inforadio.de. Nächste Woche, Kinderkrippen sind Stress für Kinder. Ein Gespräch mit Dr. Rainer Böhm, Kinder- und Jugendarzt am Sozialpädiatrischen Zentrum Bielefeld-Bethel. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.